auch wenn wir wenige sind. Eben in dem Lied haben wir auch ein Stück weit die Engel mitsingen hören können. Ja, dritter Advent. Das Licht wird immer größer. Und das richtige, wahre Licht kommt. Jeschua ist Mensch geworden. Und daran dürfen wir jetzt wieder denken, gerade in dieser Zeit. Sind wir in den ganzen Verkaufsstress verhaftet? Oder haben wir uns Zeit genommen, uns den zuzuwenden, der auf uns wartet, der schon da war und der auch wiederkommen wird? Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber dieser ganze Stress, der lässt mich kalt mittlerweile, weil ich mich auf das Wesentliche konzentriere, auf unserem Herrn, der wiederkommt. Wir haben so viel Freude, und wenn ich so in den Bussen unterwegs bin oder halt auch so in der Stadt unterwegs bin, in den Gesichtern sehe ich keine Freude. Da sehe ich nur Stress. Und dieser Stress ist schon vor 2000 Jahren auf Golgatha mit ans Kreuz genommen. Das heißt, wir haben überhaupt kein Anrecht auf diesen Stress. Wir können ihn weglegen und uns freuen. Ich hoffe, dass ihr auch gerade in dieser Adventszeit, diese Freudenzeit, auch Freude habt. Ja, kommen wir zu den Abkündigungen. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen heute Morgen. Ganz besonders unsere Gäste, freuen wir uns, dass sich doch noch ein bisschen mehr gefüllt hat. Das Bild von heute Morgen sind wir nicht gewohnt. Das ist nicht unser normales Gemeindebild, aber es ist, wie es ist. Es sind viele an Grippe erkrankt. Und ja, wir beten für sie, dass sie auf die Beine kommen. Heute ist der dritte Advent. Aber auch wenn wir hier nur wenige sind, wir haben ja seit einiger Zeit auch ein Zielwerk bei uns auf der Internetseite. Und unsere unbekannte Gemeinde besteht so aus 250 bis 300 Leuten, die sich jeden Sonntagnachmittag unsere Predigten anhören. Insofern wäre es ja noch schöner, die wären alle hier, bloß da würden wir uns durch Stühle nicht reichen. Aber die sind ja aus ganz Deutschland, die sich das anhören. Und auch denen, die uns zuhören, wirklich ein herzliches Willkommen und Gottes Segen sagen. Ja, wir haben den dritten Advent. Und wir haben am dritten Advent eigentlich auch dreifachen Grund zu feiern. Und zwar, Jesus ist ja in die Welt gekommen und für unsere Sünden gestorben. Das ist das eine. Das zweite ist, er ist auferstanden und er lebt. Was wäre denn, wenn er nicht auferstanden wäre? Und das dritte ist, Advent heißt Ankunft. Jesus kommt wieder. Das sind drei Gründe, über die wir wirklich feiern können. Vor einigen Jahren habe ich eine Fernsehdiskussion über Weihnachten verfolgt. Und darin wurden unterschiedliche Meinungen darüber vertreten, was Weihnachten am wichtigsten ist. wie zum Beispiel Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie und Kinder, des Friedens, der Geschenke und so weiter. Ein Theologieprofessor forderte: Schafft Weihnachten ab. Könnt ihr euch das vorstellen? Er meinte damit, dass wir einmal alles Nebensächliche wie Weihnachtsbaum, Geschenke, Lichter, Festtage und so weiter beiseite lassen sollten, damit wir Weihnachten wieder neu von der biblischen Botschaft her feiern können. Eine große Diskussion entstand mit vielen Protesten. Der Moderator fragte den Professor ganz entrüstet: Wollen Sie etwa noch behaupten, dass Weihnachten der Erlöser, Gottes Sohn, in die Welt gekommen ist? Aber genau darum geht es. Und darum geht es auch jetzt, um den Erlöser Gottes, den jeder von uns dringend braucht. In dieses weihnachtliche, göttliche Erlösungsgeschehen wollen wir uns kurz hineinbegeben. Ich lese einige Worte aus Johannesevangelium im 1. Kapitel. Und da heißt es: In ihm, also Jesus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Stellt euch einmal vor, was diesem Geschehen zu Weihnachten im Himmel vorausgegangen sein könnte. Gott sieht die Situation der Welt. Wie ist denn unsere Situation? Kriege, Terrorismus, Leid, Einsamkeit, gegenseitige Schuld, Krankheiten und so weiter. Er sieht noch mehr und richtiger, als wir oder wir durch die Medien erfahren. Und er leidet daran, weil es ein Stück von ihm ist. Er hat die Welt sehr gut erschaffen und liebt sie über alles. Man kann es ein wenig vergleichen mit Menschen, die ihre Kinder lieben und daran kaputt gehen können, wenn sie sehen, wie die eigenen Kinder einen falschen Weg einschlagen und sich ruinieren. So sieht Gott uns Menschen und leidet, weil er weiß, dass es uns besser gehen könnte. Gott schickt Botschafter, die den Menschen sagen sollen, wie sie richtig leben können, gutes Leben haben können, aber es nützt nichts. Und so beschließt er, selbst in die Welt zu kommen und mit dem einen Ziel, den Menschen uns zu helfen. Darum geht es im Advent. Advent heißt Ankunft. Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Und der Name Jesus bedeutet, Gott hilft. Er kommt zu uns nicht, um uns das Leben etwas zu verschönern und uns ein bisschen mehr Frieden, Trost, Hoffnung als Beilage zum normalen Leben zu geben, sondern um uns von Grund auf zu erneuern. Einen grundlegend anderen Halt, grundlegend neue Hoffnung, grundlegend guten Sinn uns zu geben. Er gibt uns eine ganz andere Möglichkeit zu leben. Er gibt uns eine neue Freiheit von falschen Abhängigkeiten, von allem, was uns wichtig erscheint, wonach wir streben und worunter wir leiden, Freiheit von unserer Schuld. Dies ist die einzige Stelle, wo wir alle unsere Schuld abladen können, und wir werden nicht verurteilt, sondern können neu anfangen, von allen Lasten des Lebens, den schönen und schweren, die wir im Rucksack unseres Lebens mit uns herumschleppen, frei werden. Er kommt in sein Eigentum. Sein Eigentum, das ist diese Welt mit ihrer Schönheit, aber auch so kaputt, wie sie ist. Aber dann kommt das Entsetzliche: Die Seinen nehmen ihn nicht auf. Wie ist das mit uns? Ist das nicht unfassbar? Unglaublich? Aber es geschieht auch bei uns immer wieder. Manchmal sperren wir ihn aus, lassen ihn nicht rein. Was er uns sagt an Zusagen und Mahnungen, lassen wir nicht an uns heran. Wir denken, es hilft mir nicht, verstehe ich nicht, weil wir es nicht ernst nehmen. Manchmal passen wir in ihn so gut an, dass er uns passt, und biegen ihn zurecht. Ich rief ein junger Mann an, von irgendwo in Deutschland, und sagte, ich bin aus meiner Gemeinde ausgetreten, weil sie einen falschen Weg geht. Und er sagte, meine ganze Familie ist noch in der Gemeinde und hat gesagt, weil du ausgetreten bist, kannst du jetzt auch nicht mehr in die ewige Herrlichkeit kommen. Und er sagt, ja, dann kann ich mir ja auch das Leben nehmen. Dann habe ich mit ihm, ich glaube, 2 Stunden am Telefon gesprochen, bis er neue Zuversicht hatte. Aber so ist das manchmal. Lassen wir uns beeinflussen von Dingen, die Menschen uns an den Kopf schlagen, oder vertrauen wir auf das, was uns das Wort Gottes an Gutem mit auf den Weg gibt. Die Seinen nahmen ihn nicht auf, und das, obwohl Jesus uns das Leben bringen will. Johannes sagt, die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollen nicht ins Licht Gottes kommen, weil sie dann merken, wie viel sich in ihrem Leben ändern muss. Und davor haben sie Angst. Ich habe das früher schon mal erzählt, als ich auf der Schwäbischen Alb war, im Sommer, oben am Berg an einem Waldrand saß mit einer Frau mit der aufgeschlagenen Bibel, und ich erklärte ihr was aus dem Wort Gottes. Und dann kam ein alter Mann mit Handstock den Berg heraufmarschiert, blieb vor uns stehen und fing an zu lachen. Und dann fragte ich ihn, was ist denn so lustig heute? Und dann sagte er in seinem schönsten Berlinerisch, eine Bibel habe ich auch eine, aber lesen tue ich ihr nicht. Denn wenn ich ihr lesen würde, dann müsste ich mir ja ändern, und das will ich nicht. Ich fand, der war wenigstens ehrlich und aufrichtig. Dann stapfte er weiter. Aber so ist das. Wir merken, wenn wir uns mit Gottes Liebe beschäftigen, wie viel sich in unserem Leben ändern muss. Und viele haben Angst davor. Die wollen sich nicht verändern. Die wissen, weil sie denken, sie wissen nicht wohin. Sie lieben das, was sie unglücklich, freudlos, einsam macht, mehr als unseren Herrn, ihren himmlischen Vater. Sie sind stolz und denken, es ist unter ihrer Würde, Gottes Hilfe anzunehmen. Passt nicht zu meiner Klugheit und anderen Fähigkeiten. Deshalb bleiben sie lieber in ihrer Verlorenheit, als sich von Gott selbst erneuern zu lassen. Die Adventszeit und das darauf folgende Weihnachten heißt, unseren Erlöser, unseren Retter aufzunehmen in unser Leben, in sein Eigentum. Aber was machen die Menschen? Sie nehmen Jesus gefangen, sie verspotten ihn, sie schlagen ihn und bringen ihn schließlich um. Das ist das Ende. Ist es das wirklich? Die Jünger plagt die Angst, sie verstecken sich, ihr Messias ist tot. Ist er das wirklich? Bleibt uns nur die Hoffnungslosigkeit. Lesen wir im Johannesevangelium im 20. Kapitel, da heißt es, Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu Marie, zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er mir gesagt. Viele von uns kennen diesen regelmäßigen Weg zum Grab. Psychologen sagen, wir Menschen brauchen einen solchen Ort, um mit unserer Trauer fertig zu werden und um immer und immer wieder Abschied zu nehmen. Es wäre doch unvorstellbar, wenn bei einem solchen Besuch das Grab aufgebrochen und leer wäre. Was wäre das für ein Schmerz und für eine Aufregung? Genauso geht es Maria hier, und sie kann nur noch bitterlich weinen. Der Tod Jesu, wo mit ihm so viel Hoffnung und Lebenssinn in ihr gestorben war, und nun dieses. Nicht mal die Trauer lässt man ihr. Das Grab ist geschändet. Sie ist nur noch verzweifelt. So verzweifelt, dass nicht einmal die Engel sie aufwecken. Das Grab ist leer. Aber warum? Es sind keine Menschen, die ihre Trauer so gestört haben, sondern es ist Gott selbst. Er macht ihre Trauer grundlos, denn der Tote lebt. Er ist auferstanden. Wäre das nicht passiert, hätten wir keine berechtigte Hoffnung, dass er wiederkommt und uns in seine Herrlichkeit holt. Rein menschlich haben die Psychologen recht, dass der Besuch am Grab eine Hilfe sein kann, um mit unserer Trauer fertig zu werden. Aber durch den Glauben an den Auferstehenden haben wir mehr. Wenn wir einen Menschen zu Grabe tragen, der mit Jesus verbunden war, dann lebt er. Habt ihr das gewusst? Wir können uns dann mit ihm freuen, dass er das Ziel erreicht hat. Ein Leben ohne Tod, ohne Leid und Schmerz, sondern in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. So kann uns der Besuch auf dem Friedhof auf der einen Seite vor Augen führen, unter welcher Macht wir ohne Gott stehen, aber er kann uns auch den Weg zeigen, wo wir mit Gott hinkommen sollen. Am Ende ist das Grab leer, und der Sieg über den Tod gilt auch für uns. Gott hat die Macht des Todes durchbrochen. Aber nicht nur im Tod, sondern schon jetzt. Darauf können wir vertrauen, und das kann unseren Alltag bestimmen. Doch nun ist die Macht des Todes gebrochen, Jesus lebt, und wir sind in der Hand des Herrn über Leben und Tod. Er hat die Macht über alle Fluten und Gefahren des Lebens. Wir brauchen die Angst nicht mehr zu haben. Trotzdem haben wir sie noch. Aber warum? Nicht, weil Gott nicht stark genug ist, sondern weil unser Glaube so schwach ist. Die gute Nachricht ist, wir können frei werden von der Angst. Doch das alles gilt nur, wenn wir den Auferstandenen kennen und ihm begegnet sind. Maria geht zum Grab und sie entdeckt, das ist leer. Das leere Grab kann sie nicht überzeugen. Und auch die Erscheinung der beiden Engel zeigt ihr nicht den Weg zum Auferstandenen. Weder das irdische Zeichen des leeren Grabes noch das himmlische Zeichen der Engel führen sie zum Grab an den Auferstandenen, sondern erst, als sie dem Auferstandenen selbst begegnet. Die Bibel macht deutlich, es ist keine Begegnung wie zwischen zwei Menschen, denn dann hätte sie Jesus erkannt wie früher. Doch dann ruft der Auferstandene sie beim Namen, Maria, und da erkennt sie ihn und sagt: Meister. Und so heißt es in Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Irdische Zeichen oder himmlische Erscheinungen können keinen Menschen überzeugen, auch wenn wir sie manchmal gerne hätten. Aber wenn der Auferstandene, Jesus, uns anspricht, dann können wir wissen, Jesus lebt und wir gehören zu ihm. Es kommt aber darauf an, dass wir den Auferstandenen mit unserem Herzen hören und ihm antworten, mein Herr und mein Gott. Kommen wir zurück zum Advent, Ankunft. Jesus kommt wieder. Es kann ja nur einer wiederkommen, der schon mal da war. Die Frage ist, glauben wir das noch? In dieser Welt, die wir eigentlich eher als Chaosclub wahrnehmen, wie kann das geschehen? Gottes Wort verrät es uns. Lesen wir im Hebräerbrief im 10. Kapitel, da heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Stellen wir uns vor, Jesus kommt in einer Woche wieder. Hier ist dann alles vorbei mit allem, was dazugehört, und er richtet sein Reich auf, seine Ewigkeit mit Frieden, Liebe und allem, was es bei Jesus gibt. Wie würdet ihr das finden? Würdet ihr euch freuen? Eigentlich müsste dann doch Freude pur sein. Denn was gibt es Schöneres, als in der Welt Gottes zu leben, ohne Krieg, Streit, Ungerechtigkeit, Kranken und allem, was uns das Leben oft schwer macht. Und wenn das so ist, dass Jesus uns liebt und wir ihn von ganzem Herzen lieben, dann muss doch die Sehnsucht da sein, ganz mit ihm zusammen zu sein. Vielleicht kann man das folgendermaßen vergleichen. Wenn jemand einen anderen liebt, von seinem Partner oder sein Kind oder für längere Zeit getrennt ist, dann freut er sich, wenn er zwischendurch telefonisch oder sonst Kontakt haben kann, aber der Wunsch ist da, dass sie wieder ganz zusammen sind. Nun ist der Zeitpunkt da, aber der eine verspätet sich. Was macht der, der wartet? Geht er einkaufen, eine Freundin besuchen, zum Sport und hört auf mit Warten oder wartet er weiter? Das Warten wird immer intensiver und die Hoffnung immer größer. Das meint der Schreiber in unserem Bibeltext. Haltet an der Hoffnung fest, dass ihr eines Tages ganz mit Jesus zusammen sein werdet. Verliert es nicht aus den Augen, weil das, was dann kommt, unendlich schön ist in Gottes Welt mit allem, was da gilt. Haltet daran fest und freut euch, egal wann das sein wird. Spätestens nach dem Tod steht am Ende Jesus und freut sich, euch zu sehen und bei sich zu haben. Manch einer sagt, wie soll ich mich darauf freuen? Ich lebe doch gerne und liebe das Leben. Ja, das Leben kann schön sein. Und wenn das so ist, dann freu dich und sei dankbar. Aber kannst du dir vorstellen, dass es mit Jesus noch schöner ist? Noch viel schöner? Unser Leben hier ist sehr vielfältig. Manchmal ist es sehr schwer. Doch da möchte man weglaufen oder hoffen, dass es bald vorbei ist. Und manchmal ist es wunderschön, da wünscht man sich, dass es immer so bleibt. Dann möchte man ewig so weiterleben. Es gibt im Leben viele interessante Dinge, Ereignisse, Abwechslungen und viele Aufgaben. In dieser Welt geht alles vorüber, für uns alle. Wir müssen das Leben gut bestehen mit allem, was dazugehört. Entscheidend aber ist das Ende, dass wir das Ziel erreichen, Jesus, Gottes Ewigkeit. Deshalb sollen wir an Jesus, an der Hoffnung festhalten und ans Ziel kommen. Deshalb sollen wir treu bleiben. Jesus hat aus Liebe alles für uns getan, tritt für uns ein, passt auf uns auf und tut alles für uns bis zur Selbstaufgabe. Bei ihm sehen wir, was Liebe und gute Taten sind. In dieser Liebe sollen wir leben. Diese Liebe Jesu soll in unserem Herzen sein und konkret werden, nicht nur als allgemeines Gefühl, sondern in Taten, indem jeder für den anderen verantwortlich ist, niemand gleichgültig dem anderen gegenüber ist, aufeinander aufpassen, füreinander da sind und uns gegenseitig helfen, damit jeder das Ziel erreicht. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf unsere Gemeinde. Wie sieht es in unserer christlichen Gemeinschaft, in der wir leben, aus? Worum geht es da? Wenn wir zusammenkommen, soll es dann nett sein, Spaß machen, freundlich zugehen? Sollen meine Interessen befriedigt werden? Das ist ja alles wichtig und es ist auch schön, wenn das so ist. Wenn das im Vordergrund aber steht, an erster Stelle, dann wird die Gemeinschaft aufgekündigt, wenn es zum Beispiel mal nicht so nett ist oder keinen Spaß macht. Sag doch, ich bete für dich. Oder wir beten gemeinsam mit der Person, lesen, was aus der Bibel oder vor, oder sagen einen schönen, ermutigen Vers vor. Wir denken manchmal, ich weiß nicht, ob der andere das will, und halten uns dann lieber zurück. Aber die Scheu liegt nicht bei dem, der Hilfe sucht, sondern bei uns Christen. Ich habe oft Menschen gehört, die sich über Pastoren beklagten, die nicht mit ihnen gebetet haben. Es geht in der christlichen Gemeinschaft zuerst darum, dass wir und andere das Ziel, die Ewigkeit, miteinander erreichen. Wir sind in der Adventzeit und eigentlich müssten wir diese drei Dinge feiern. Dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass er durch seine Auferstehung den Tod überwunden hat und lebt und dass wir die Hoffnung haben, dass er bald wiederkommt. Die Vorfreude darauf ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern gibt Kraft, Trost und Hoffnung für unseren Alltag. Wir können das Leben lieben, dennoch ist die Ewigkeit mit Jesu unendlich viel schöner. Es ist wieder Advent geworden. Ankunft. Ankommen als Mensch, so wie es die Jungfrau Maria auch erlebt hat. Wiedergekommen aus dem Totenreich ist Jesus, um uns zu erlösen. Und bald wird er wieder bei uns ankommen in Kraft und Herrlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Adventszeit. Amen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für dieses Wort der Ermutigung. Wir dürfen unsere Augen auf dich richten, bei allem Ungemach in dieser Welt. Du bist und bleibst immer derselbe und du hast immer dasselbe Anliegen mit uns. Du möchtest, dass wir als deine Kinder nicht nur hier in der Zeit, sondern auch in der Herrlichkeit beieinander sind. Und wir sehen die Zeichen der Zeit in dieser Welt. Wir wissen, du hast gesagt, wenn ihr das alles seht, freut euch, mein Kommen ist nahe. Und darum lass uns bereit sein für den Tag, an dem du wiederkommst, damit auch wir genug Öl in unserer Lampe haben. Amen. Amen.